Zum allumfassenden Streben nach Macht gehört auch das nach Reichtum, Wissen und Ehre. Aber die größte menschliche Macht ist diejenige, welche aus der Macht sehr vieler Menschen zusammengesetzt ist, eben der von Hobbes konzipierte Staat. Und überall dort, wo das Schwert fehlt und überhaupt die Macht zu strafen oder zu belohnen, braucht man auf Gehorsam nicht zu rechnen. Ferner empfinden die Menschen am Zusammenleben kein Vergnügen, sondern im Gegenteil großen Verdruss, wenn es keine Macht gibt, die dazu in der Lage ist, sie alle einzuschüchtern. Das von Hobbes als natürliche Normalhaltung unterstellte Missvergnügen aneinander wird von Rousseau halb empört, halb belustigt zurückgewiesen. Die zügellose Begierde, sich alles und jedes anzueignen, ist unvereinbar mit derjenigen, alle seine Artgenossen zu vernichten. Und der Sieger, der, nachdem er alle umgebracht, das Unglück hätte, allein auf der Welt zu sein, würde sich an nichts erfreuen, eben weil er alles hätte. Die Reichtümer selbst, wozu sollen sie gut sein, wenn sie nicht in Gemeinschaft genossen werden können? Die Fragen, ob der Mensch von Natur aus gesellig oder ungesellig, gut oder böse ist, gehören zu jenen Elementarfragen, die wie diejenige, ob der Mensch von der Natur oder der Umwelt bestimmt werde, nie beantwortet werden können, weil sie unterkomplex und statisch sind. Die einzig mögliche Antwort, es kommt darauf an, führt auch nicht weiter, weil sie zu weit führt, nämlich durch die gesamte Geschichte der Menschheit. Erst durch die Menschheitsgeschichte, so jedenfalls Kant, werde erkennbar, wie die Natur die höchsten Anlagen der Gattung aus den niedersten Trieben der Einzelnen, freilich der Einzelnen in ihrer Gesamtheit, sich entwickeln lasse. Kant konstatiert die ungesellige Geselligkeit der Menschen. Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften, weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, das ist die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzelnen, zu isolieren, weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen und daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weiß, dass er seinerseits zum Widerstande gegen andere geneigt ist. Dieser Widerstand wecke die Kräfte des Menschen und treibe sie aus ihrer Faulheit heraus, offenbar jener Faulheit der nicht sprechen wollenden Affen bei Descartes, um sich durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen. Kant wollte insgesamt mit seiner Schrift auf eine völkerrechtliche Instanz hinaus, mit der sich der Kampf aller gegen alle auf der Ebene der Staaten einhegen ließe. Inzwischen gibt es solche Instanzen, von der UNO bis zum Internationalen Strafgerichtshof, aber das Kriegführen, Morden und Totschlagen nimmt kein Ende. Was hätte der von den Bürgerkriegen seiner Zeit und dem Dreißigjährigen Kontinentalkrieg von 1618 bis 1648 traumatisierte Hobbes zu den Kriegen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesagt, die als Dreißigjähriger Weltkrieg von 1914 bis 1945 charakterisiert worden sind? Und was zu den Stellvertreterkriegen des Kalten Krieges, zu denjenigen nach dem Untergang des sowjetischen Leviathan, zu den Schlächtereien in Ruanda, den Failed States in Afrika, dem jahrzehntelangen Krieg in Afghanistan, dem Überfall der einstigen Sowjetrepublik Russland auf die einstige Sowjetrepublik Ukraine. Und was zu der von unterschiedlichsten Gruppen verschiedenster politischer und religiöser Richtungen ausgehenden gewalttätigen Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols in den sogenannten am höchsten entwickelten Staaten der Erde? Auch für das 21. Jahrhundert gilt, was Isaiah Berlin vom 20. gesagt hat, indem er es mit dem Zeitalter des Thomas Hobbes verglich. Die gewaltigen Machtkämpfe, der Aufstieg totalitärer Staaten, die Brutalität, die Gefährdung des Lebens der Einzelnen. All dies prägt dieses Jahrhundert noch massiver als das 17. Jahrhundert. Deshalb ist Hobbes heute wieder bedeutsam geworden. Die Angst vor der Unordnung ist Hobbes wichtigstes Motiv.